Wer spricht mit Akzent? Wer stottert und ähnt? Wer setzt offiziell Fake News in die Welt? Wer sagt in der Bus? Wer scheißt auf Tabus? Wer sagt unumwunden euch all seine Sünden? Beinstuhl. Der Beinstuhl. Beinstuhl. Der Beinstuhl. Der beste Metal-Podcast der Welt.
Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ach Leute, kann das Leben schön sein. Ich lasse mir gerade von Sabine einen blasen und denke an alles Mögliche, nur nicht an euch Spackos. Bei so einer monströsen Saugkraft steht der Zopf wie eine Eins und ich halte sogar für eine Stunde euer unsinniges Gesabbel aus. Also schießt los, ihr Fallobst-Veganer-Versteher.
Verlassen Sie nicht Ihr Haus, steigen Sie nicht in ein Flugzeug oder Zug, setzen Sie sich einfach vor Ihr Endgerät und wählen Sie Ihre Streaming-Plattform des Vertrauens und genießen Sie den neuen Beichtstuhl. Ja, grüß dich, Ost.
Hast du schön gesagt.
Ja, könnt's ein besseres Wetter geben, als jetzt einen Beichtstuhl anzuhören, einen Beichtstuhl zu produzieren? Ich denke nämlich, Sabine wird sich jetzt eine Woche lang in Deutschland aufhalten und das Land ein bisschen auf den Kopf stellen. Im Live-Ticker habe ich gerade gelesen, 50.000 Haushalte schon ohne Strom. Hier habe ich noch Strom, aber habe dir gerade schon erzählt, es gibt kein Internet mehr hier.
Aber was heißt 50.000 Haushalte ohne Strom hier in Deutschland, in Bayern, in München, in
Keine Ahnung.
Oder in Thüringen, weil da interessiert es ja niemanden. Also das wär mir persönlich auch scheißegal, wenn es in Thüringen keinen Strom geben würde.
Ja, und wenn sie da noch eine Wahl-App hätten, die dann nicht funktioniert, das wäre natürlich grandios.
Ja.
Ich glaube überhaupt in Deutschland.
In Deutschland? 50.000? Ja, das geht aber. Ich finde, es geht. Ich habe eh das Gefühl, dass das irgendwie ganz Deutschland sehr gut vorbereitet war auf Sabine. Sabine ist eine Bitch, aber irgendwie hat sie die Leute nicht so überrascht, wie es vielleicht irgendwie die Friederike vor 38 Jahren gemacht hätte.
Ja, und was man auch sagen muss, es ist schon echt beeindruckend, wie genau die alles vorhersagen können, ne?
Circa
7, also bei hier in München, ey, da ist echt hier, das ist hier Hightech-City, die wussten genau, um 7.15 Uhr wird Sabine in Schwabing anklopfen, das Haus in der Blablabla-Straße 47 etwas erschüttern und dann weiterziehen Richtung Maxvorstadt. Also hier wusstest du wirklich alles vorher, fast langweilig.
Fast langweilig, ja. Ich bin immer wieder nachts aufgewacht und habe mir gedacht, okay, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo bläst sie, warum höre ich sie nicht? Und dann irgendwann hat es dann ganz, also ich merke das schon immer, wenn es bei mir an den Rollläden so scheppert und
man muss sagen, deine Villa, deine Finca, ich weiß immer nicht, wie ich dein wirklich großes Domizil nennen soll, das ist ja wirklich, ja. Du hast ja direkt vor dir dann dein Flughafen und durch die Landebahn ist natürlich alles ganz frei und da hat sie natürlich dann Sabine wirklich, der hat sie eine große Angriffsfläche, sage ich jetzt mal so. Ne?
Also eine große Angriffsfläche, bei mir sind tatsächlich auf meinem Privatflugplatz, Flughafen, alle Flüge gestrichen worden heute früh.
Ah, okay, das heißt, du musstest jetzt irgendwie warten, weil du wolltest heute, glaube ich, noch nach Malle fliegen, oder wie ist das?
Ich wollte nach Malle fliegen, aber vorher muss ich natürlich hier ins Studio und den Podcast mit dir aufnehmen und da musste ich jetzt tatsächlich mich fahren lassen.
Ah, okay, ja.
Aber du erstmal was anderes. Ich glaube, die Witze mit Sabine sind jetzt durch. Ich bin ganz traurig. Ich bin richtig erschüttert. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben jetzt anfangen soll. Es wird eine harte Zeit, wird ein hartes Jahr für mich. Vielleicht sogar ein Jahrzehnt. Frag mich, warum.
Ja, ich wollte jetzt auch gerade, jetzt bin ich gerade in Sorge. Was ist los, Ost?
Am Freitag kam die letzte Pastewka-Staffel raus.
Die letzte?
Die letzte. Die 10. und letzte Pastewka-Staffel.
Okay. Stirbt er am Schluss? Stirbt er am Schluss?
Ja.
Ja.
Ja, er stirbt. Er stirbt an Krebs. Ist eine Comedy-Sendung und er stirbt erbärmlich an Krebs. Pastewka wird die letzten drei Folgen, die 10. Folge ist eine Doppelfolge, wird elendig von Krebs aufgefressen.
Okay, und das ist dann wirklich in Echtzeit, wird das alles mit
wird in Echtzeit gezeigt.
Ja.
Oh,
scheiße.
Ja.
Aber nur so kann man ja sagen, es ist dann auch wirklich die letzte. Wobei, dann gibt es vielleicht nochmal diese Staffel bevor.
Das Ding ist durch. Ich habe gestern Nacht um, ich glaube, 2:30 die letzte Folge beendet und
Alter Falter, das war ja ein richtiger Marathon dann bei dir. Hm?
Ja, und ich fühlte mich tatsächlich, als hätte eine Alte mit mir Schluss gemacht. Ich saß so auf der Couch und gesagt, so und jetzt? Pastewka ist grandios und jetzt, ich verstehe es auch, ist auch vollkommen zu Recht, dass es irgendwie jetzt zu Ende geht. Es hat sich auserzählt, 10 Staffeln sind irgendwie sowieso schon zu viel.
Ist sau viel.
Ja, und die letzten beiden waren, ich muss sagen, die letzte ist jetzt wirklich grandios wieder, die ist wirklich richtig gut. Okay. Die beiden davor sind so okay gewesen, da hat man schon gemerkt, okay, da geht langsam der Stoff aus. Aber jetzt ist es so endgültig, jetzt ist es so vorbei. Jetzt gibt es noch irgendwie so ein Making-of mit Christoph Maria Herbst und Anke Engelke und so weiter. Das dauert so eine Stunde, das habe ich mir noch aufgehoben für die ganz traurigen Stunden, wenn ich so auf Turkey bin und dann irgendwie rumliege und nur noch Pastewka brülle. Dann werde ich diese Folge auspacken, so als Notgroschen. Aber einfach so, jetzt fühle ich mich gerade leer.
Okay. Ich kann es, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Also mir ging es so nach der letzten Stromberg-Staffel, dann gab es glücklicherweise gab es dann nochmal den Film, den ich wirklich grandios fand und der irgendwie nochmal ein geiler Abschluss war. Und sag mal, ich habe das ja nie so richtig geguckt, wenn ich da mal einsteigen wollen würde, was sich anscheinend lohnt, so wie du immer erzählst, mit was soll ich anfangen? Würde ich dann mit Staffel 1?
Ja, du musst mit Staffel 1 anfangen.
Okay.
Man muss auch sagen, dass tatsächlich bis es Amazon übernommen hat, Amazon hat das, glaube ich, dann ab Staffel 8 übernommen, es ist gigantisch und es kam nicht mehr an diese ersten 6 Staffeln ran. Alles, was jetzt danach kam, auch wenn die letzte jetzt ganz gut war, sie haben auch komplett die Erzählweise umgestellt, ist wesentlich amerikanischer geworden. Es war nicht mehr so lustig, sondern eigentlich eher so, es ging dann irgendwie so um familiäre Geschichten und so, die okay witzig waren. Man schaut es irgendwie, weil man in dieser Familie ja schon irgendwie so drin ist und jeden Charakter so kennt. Aber vorher war es ja wirklich richtig lustig. So. Da macht er sich zum Affen und versaut irgendwie alles und stürzt von einem Missverständnis ins nächste und schwindelt immer und alles fliegt auf. Es steht ein riesiges Chaos und so. Genau.
Okay,
und das war jetzt am Schluss leider, es ist ihnen nicht mehr so gelungen, beziehungsweise glaube ich tatsächlich, dass es auch nicht so gewollt war am Ende. Die haben das einfach umgestellt, so auf, da kam irgendwie in diese Zeit, weil die Pause zwischen der 6. und oder der 7. und der 8. war total lang, ich glaube 4-5 Jahre.
4-5 Jahre Pause.
Ja, und in der Zwischenzeit hat sich natürlich sehr viel auf dem Serienmarkt getan. Netflix kam und hat alles überrollt und Amazon und jeder schaut jetzt nur noch Serien. Und die haben sich tatsächlich das ein bisschen anstecken lassen. Und ja, aber egal, war eine schöne Zeit. Ich hatte wirklich richtig tolle Jahre mit Pastewka.
Okay, schön. Ja, ich habe ja immer noch nicht so viel Zeit und schaue auch gerade sehr viele Dokus beim Schlagzeug immer an. Deswegen hatte ich jetzt wenig ja auch irgendwie Ressourcen, um da mal reinzuschauen, obwohl bei Amazon Prime sehr viel Werbung gemacht wurde. Ich nehme mir das mal vor.
Ja, aber du bist wirklich die Erste. Das wirst du eh nie machen, weil du bist einfach...
Ich nehme mir das mal vor. Ja. Vornehmen würde ich mir das mal so. Übrigens gab es ja Kritik deinerseits, dass ich zu wenig lache im Podcast.
Ja.
Und jetzt habe ich hier ein Lachgerät. Ja, ein Lachgerät.
Ach komm,
ja,
sehr gut.
Ja, die Scheiße ist nur, das hat 4x4 Knöpfe. Was macht 4x4? Jetzt bin ich gespannt, wie lange du dafür brauchst.
Das sind 23.
Sehr gut. Also es hat 23 Knöpfe und ich weiß nicht, welches der Lachknopf ist. Also ich würde jetzt schon mal zur Pastewkas Sache würde ich folgenden Ton hier wählen. Ja, war leider nur ein Applaus.
Nee. Verdientermaßen.
Verdientermaßen.
Lass uns gleich, pass auf, kündige jetzt das nächste Thema an und dann kriege ich wieder Applaus. Oder Lache oder was?
Du kriegst einen Knopf 2, ich weiß selbst nicht, was dahinter steckt.
Okay, ich sage Thüringenwahl.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was da kommt.
Nein, und das ist wirklich, passender, das ist keine Absicht.
Sein dürfen.
Und das ist nicht Absicht, oder? Das war wirklich.
Nein, jetzt, wirklich. Es sind wirklich 16 Knöpfe und da musst du dich erstmal orientieren.
Wahnsinn. Ja, aber das ist großartig gerade, das Geräusch ist super. Ja, lass uns ganz kurz über Thüringen sprechen. Wir müssen es. Die ganze Welt hat darüber gesprochen.
Die ganze Welt hat darüber gesprochen und ich war schockiert. Und ich habe dir gleich gesagt, wenn ich dir ins Wort fallen darf, gleichzeitig, am gleichen Tag hat Lindemann, oder ich glaube, er hat es einen Tag vorher gepostet, aber im Prinzip einen Pornofilm gepostet von seinem letzten Video. Und
auch darüber hat die ganze Welt gesprochen.
Auch darüber hat die ganze Welt gesprochen und ich habe das irgendwie am gleichen Tag sozusagen erlebt und verarbeitet und habe von beiden geträumt und es dann auch irgendwann beides vermischt und ich war richtig traumatisiert. Ich wusste dann auch gar nicht mehr, wer Lindemann ist, wer ein Porno ist und
das heißt, schlimm. Lindemann,
es waren
Lindemann
two
hat sich,
shocking moments.
Okay, das heißt, Lindemann hat sich von Höcke einen blasen lassen, während Kemmerich alles fotografiert hat.
während Kemmerich den Höcke in den Arsch fickt.
Ach so, also das war so eine Dreiernummer. Ja. Ja, aber ist es nicht unglaublich? Wir haben zwar schon drüber gesprochen, aber wir müssen das alles nochmal so ein bisschen aufwärmen. Das ist, Kemmerich hatte wirklich die Chance seines Lebens. Es war so, als würde er hier links, würde er irgendwie so der Abgrund warten und rechts wäre er so kurz vor Nobelpreis, so kurz vor Friedensnobelpreis. Ja. Und dann sagt dieser Vollidiot, ach nee, komm, der Abgrund, der schaut echt mega interessant aus. Ich schau da einfach mal rein. Nee. Flupp, war er weg. Er hätte einfach nur sagen sollen, ich nehme diese Wahl nicht an. Er wäre zum Helden, wäre der Held geworden, auch wieder tatsächlich, zumindest in ganz Europa. Der Mann, der sagt, nein, von Nazis lasse ich mich nicht wählen. Mit Nazis will ich nichts zu tun haben. Ich werde mit diesen Arschlöchern nicht arbeiten. Das war einfach ein Gaunertrick, der mich irgendwie dran gekriegt, aber ich fahre ihn in die Parade, genau, und nehme diese Wahl nicht an.
Da hast du vollkommen recht. Und es wäre auch so eine Erniedrigung für die AfD gewesen. Und so wurde es genau das Gegenteil. Wieder mal genau die AfD gestärkt. Und sozusagen die AfD profitierte eigentlich nicht, weil sie genial ist, irgendwie von diesen ganzen Sachen, sondern weil wirklich die anderen so blöd sind. Die profitiert, profitiert ständig von der Blödheit der anderen. Das ist sozusagen die Fähigkeit, das Talent der AfD.
Ja, tatsächlich. Und man sieht aber natürlich seine Reaktion, dass er das auch so schnell angenommen hat, dass er damit gerechnet hat. Das war nicht mega überraschend für ihn. Vielleicht war er so ein bisschen überrascht, dass dieser Plan, dass alle anderen so doof waren und dass das so funktioniert hat. Aber es war natürlich abgesprochen. Das ist, sowas passiert in der Politik nicht einfach so. Ja? Da gab es natürlich vorher irgendwie zigtausend Leute, die das bestimmt durchgerechnet haben. So, was muss passieren, dass am Ende dieses Ergebnis rauskommt? So, und eigentlich war es auch so ganz einfach. Also es war jetzt nicht so, dass man sich hätte denken können, um Gottes Willen, da muss irgendwie Mond und Sterne müssen in bestimmten Winkeln zueinander stehen und der Wind muss aber nochmal ordentlich blasen und keine Ahnung, das Licht muss aus sein um 10.12 Uhr. Sondern das war ja schon irgendwie vorhersehbar.
Macht das Ganze eigentlich schlimmer. Nochmal
schlimmer. Ja, viel schlimmer, weil ich frage mich, wenn das vorhersehbar war, dann muss es doch in Reihen der CDU und der FDP Leute gegeben haben, die gesagt haben, nee, okay, na, warte mal, wenn die AfD das vorhat, dann enthalte ich mich wenigstens. Dann werde ich halt nicht rot-rot-grün, sondern dann enthalte ich mich einfach so und wähle niemanden. Also ich setze ein Zeichen gegen irgendwie so die Linken und setze aber ein Zeichen auch gegen die Rechten. So, und enthalte mich einfach, halt einfach meine Schnauze. So. Aber nein, alle haben, ich glaube fast alle, ich glaube tatsächlich ein oder zwei haben sich enthalten. Ja. Zwei Enthaltungen gab es, haben einfach mit der AfD gemeinsame Sache gemacht.
Ja. CDU, CSU, da muss man auch sagen, der Möhring ist jetzt auch nicht, wie unser Produzent immer so schön sagt, die hellste Kerze auf der Torte. Nee.
Trinkt aber gerne Bier, habe ich mir sagen lassen oder gesehen.
Was bitte?
Trinkt aber sehr gerne mal eins, schlappert eins, was ihn sehr sympathisch macht.
Ja, macht ihn eigentlich sehr sympathisch, aber spricht auch nicht unbedingt für seine Kompetenz als Politiker. Genau, und das ist halt so irgendwie krampfhaft, Hauptsache links vermeiden. Und dafür wird dann irgendwie rechts in Kauf genommen und dann werden sie irgendwie so sozusagen von dem Bundesverband oder wie ist es, sozusagen von Berlin aus irgendwie mal so getadelt, hey, pass mal auf, nee, das ist nicht das bessere oder das geringere Übel, im Gegenteil. Totale Schlaftabletten, totale inkompetenter Haufen, muss man sagen, furchtbar.
Genau, furchtbar Arbeit, du jetzt. Jetzt ist wieder, er hat 3 Tage gearbeitet, hätte dafür 93.000 Euro gekriegt, aber ein FDP-Politiker hat sowas nicht nötig, deswegen hat er es tatsächlich, hat er gesagt, er zahlt alles wieder auf jeden Cent irgendwie zurück. Und ja, deswegen kriegt er von mir auch keinen Applaus, weil er hat so viel Scheiße jetzt irgendwie angestellt. Ich glaube, dass er auch total überrascht war, dass irgendwie so alles so dermaßen auf ihn eingestürzt ist. Der Postillon hat wirklich im Minutentakt richtig geile Dinger gegen Höcke und gegen auch, gegen Kemmerich und auch gegen Lindner. Der hat Lindner uns auch so richtig abgekriegt. Zu Recht, ja?
Zu Recht.
Ein Wiesel, der hat sich wirklich gewunden und von links nach rechts seine Aussagen wie korrigiert.
Und ich finde, er steckt ja auch nicht Wahltag. Und er steckt auch nicht mehr drin, ja. Also der Lindner hatte ja sozusagen ein bisschen so eine Außenperspektive, so eine Vogelperspektive. Also der und hoffentlich auch diese Kompetenzen zu sehen, was da gerade passiert. Und da hätte eigentlich wirklich innerhalb von Sekunden eigentlich eine eindeutige Aussage kommen müssen. Und es war ja wirklich ein Winden. Aber es ist ja vielleicht für unsere Partei nicht schlecht. Und also nee, das war überhaupt nicht in Ordnung. Weil schwache Aktion von ihm.
Ja, aber auch den Parteizentralen in Berlin war dieses Szenario ja nicht neu. Die haben ja Leute dafür, die sowas analysieren im Vorfeld.
Also total. Parteizentrale, so heißt das. Dieses Wort habe ich vorhin für die.
Sowas passiert ja nicht einfach so. Das ist kein Zufall. So, da sitzen ja Leute dort und rechnen das durch und sagen, pass auf, wenn das und das, wenn die jetzt, die AfD sagt, naja gut, wir verzichten auf unseren eigenen Kandidaten und nehmen einfach, wählen einfach alle den Kemmerich, so, dann haben wir die Situation, dass jemand, der mit 70 Stimmen, also die Partei FDP ist in Thüringen mit 70 Stimmen mehr überhaupt in den Landtag gekommen, sonst wäre sie einfach die 5%-Hürde nicht geschafft. Und dass dann jemand, der mit 5 Abgeordneten im Landtag sitzt, wirklich nicht mein Kabinett alleine auf die Beine stellen kann. Mr. President, eine Farce, wirklich eine Farce von vorn bis hinten. Und auf der anderen Seite war ich dann irgendwie so ein bisschen froh oder stolz oder wie auch immer man immer dazu sagen will, so auf die Gesellschaft in Deutschland. Es gab einen riesen Aufschrei, der ging wirklich durch Medien, durch die sozialen Netzwerke, durch wirklich alle Instanzen, die gesagt haben, nee, so nicht, Leute. Jetzt seid ihr irgendwie seid ihr einfach zu weit gegangen, das lassen wir uns nicht gefallen. Innerhalb von Stunden haben sich Leute irgendwie mobilisiert und standen vor den Zentralen und haben dann irgendwie protestiert. Das hat mir tatsächlich total gefallen und die haben so einen Druck ausgeübt. Und dann sieht man, da sieht man tatsächlich für mich, dass die Demokratie funktioniert. Innerhalb von Stunden. Ja, vielleicht, sag mal, vor 24 Stunden, es war ein Tag, aber ich glaube, dem Kemmerich war schon am Abend irgendwie klar, okay, Leute, so, das halten wir nicht durch, diesem Druck halten wir nicht stand. Es ist so ein Druck entstanden überhaupt, dass er zurücktreten musste, das war, fand ich gut.
Und genau, und zum Glück auch, im Gegensatz zum Lindner, auch innerhalb der FDP. Also hier in München gab es ja gleich einen FDP-Politiker oder den bayerischen FDP-Politiker, der im Prinzip mit demonstriert hat gegen diese Wahl. Also das muss man schon auch sagen. Super.
Genau, also 3 Tage später war es so, als wäre nichts gewesen und Kemmerich ist das Arschloch der Nation. Schön. Okay, nächstes Thema.
Ja, Lindemann, vielleicht nochmal dein Eindruck. Warst du auch so traumatisiert wie ich oder ging es soweit klar? War das sozusagen für dich die logische Konsequenz?
Genau,
aus seinem künstlerischen Schaffen.
Wir sind der berühmteste und der beste Podcast der Welt, deswegen müssen wir natürlich Lindemann jetzt kurz durchnehmen. Das war die logische Konsequenz, wobei ich frage mich ja, was jetzt, also was noch? Wobei auf der anderen Seite frage ich mich, das war Lindemann aber schon, glaube ich, seit 5, 6 Jahren und irgendwie schafft er das dann doch immer wieder. Also die Nummer, wie er dann in diesem Bett liegt, ohne Beine und ohne Arme, so total zusammenhangslos. Das hat ja nichts mit dem restlichen Video zu tun. Ich glaube, das ist so einfach so eine Ansammlung an schockierenden Bildern. Das finde ich dann wirklich grenzwertig.
Na, ich dachte so ein bisschen, aber dass er sich das so vorstellt. Also er ist eigentlich letztendlich...
Aber ich hab dir das ja noch gar nicht erzählt. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass diese Videos, die in diesem Video, ich weiß nicht, wer von euch da draußen die unzensierte Version gesehen hat, dieses Videos, Nummer 1, ne? Platz 1, Nummer 1, glaube ich, heißt der Song.
Genau, heißt der Song. Ich kann ja auch kurz noch irgendwie sagen, ich war auf dieser, man konnte es nur auf einer Porno-Plattform anschauen, bei der man sich registrieren muss. Habe ich nicht sofort machen müssen. Ich hätte es natürlich auch gemacht, aber
du
hattest ja schon einen Account da. Genau. Du bist eigentlich so ein Super-Account. Wie heißt das denn?
Top-Fan heißt das bei Facebook.
Genau, irgendwie sozusagen den Power-User-Account und konntest mich dann auch mit einladen und dann konnte ich es über deinen Account anschauen. Geile Sache, sorry, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Was wolltest du erzählen? Was weißt du aus sicherer Quelle?
Na, wir haben am Anfang, als wir beide das angeschaut haben, unzensiert, haben wir gerätselt, scheiße, was ist das jetzt ernst? Also ist es echt? Sind diese Videos echt? Oder wie damals zum Beispiel bei diesem Pussy-Video von Rammstein gefaked hat. Da war ja wirklich alles irgendwie so gestellt. Ja. Und wir haben gerätselt, ob das echt ist oder nicht echt ist. Und ich hatte am
Du, Freitag, für mich war es klar. Ich bin gespannt, was du sagst. Mir war klar, dass alles echt ist. Jetzt bin ich gespannt, was du erzählst.
Ich habe Freitagnacht oder Freitagabend eine sehr lange Unterhaltung und auch zu diesem Thema mit jemanden kennt, der da ganz tief drin ist bei Rammstein. Und es gibt diesen scheiße Regisseur, großartiger Regisseur, der für Rammstein diese ganzen Videos macht. Ich müsste mal kurz googeln, wie er heißt. Zlatan Vielleicht kannst du das einfach in der Zwischenzeit mal machen.
Ja, ich versuch's, wie gesagt, ich habe kein Internet hier.
Und dieser Regisseur ist gleichzeitig irgendwie so auch der Privatfilmer von Lindemann. Der hat irgendwie so die goldene Karte, das goldene Ticket und darf überall mit Lindemann. Das heißt, auch auf alle Aftershow-Partys, die bei Rammstein stattfinden und so weiter. Der darf auch in die Suite dann rein. Und während Till Lindemann irgendwie so Gas gibt bei den Aftershow-Partys, hat er die ausdrückliche Erlaubnis, einfach zu filmen. Das heißt, alles, was du in diesem Video siehst, sind Aftershow-Partys von Rammstein-Shows.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Gefilmt von Zlatan. Ja, ich werde das im Laufe dieser Sendung euch noch sagen. Ja, genau.
Ich suche das auch raus. Das ist ja krass. Das ist ja geiler.
Warum, was hast du gedacht? Du hast gedacht, dass sie extra dafür ein Video, also ein Porno gedreht haben?
Genau, also das natürlich ist alles zum Videodreh dazugehört. Und dann gibt es halt eine Aftershow-Party und dann.
Das ist Archivmaterial. Archiv. Krass, oder?
Das ist ultra krass. Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich diesen Regisseur suche.
Ja, nee, du passt schon. Ich denke mir halt, okay, der Typ ist jetzt 55. Oh, jetzt geht es bei mir gerade tierisch ab. Jetzt schaue ich aus dem Fenster. Scheiße, das ist ja richtig dunkel.
Ja, ist es der dieser Soran Bihac?
Ja, der. Er hat unter anderem auch ganz tolle Videos gemacht. Rosenrot hat er gemacht. Also wirklich ganz, ganz gute Sachen.
So ein bisschen mollig. Graue Haare. Also ist nicht dieser, da gibt es so einen noch, einen Schönling, der hat, glaube ich, keine Lust gemacht. Der ist es dann nicht, ne?
Nee, aber der hat auch großartige Videos gemacht.
Ja, okay.
Mein Herz brennt hat er gemacht. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und er darf, genau, das ist so ein kleiner, dickerer, ist glaube ich auch schon so an die 60. Und
ich habe es gerade gesehen, ich glaube, Baujahr 65, kann es sein? Also, ja, gar nicht so alt.
Ja, 1955. Darf aber irgendwie auch auf alle Aftershow-Partys, wie gesagt, von Till und darf da irgendwie filmen. Schön. Finde ich gut. Finde ich gut? Ich finde es irgendwie abgefahren, so, weil es so in der Konsequenz ist es halt mal wieder so krass. Das ist halt wieder typisch Lindemann. So, alle anderen sprechen drüber und er macht's halt. Er ist jetzt irgendwie auch 55, ist Opa. Und bringt halt als 55-Jähriger seinen ersten Porno raus. Ey, geil.
Der Wahnsinn. Aber sag mal, der andere vom Projekt Lindemann, Name kann ich natürlich jetzt nicht, ist er nicht auch zu sehen, aber bei dieser Aftershow-Party?
Nee, das ist zum Beispiel nur gestellt.
Okay.
Also genau, dass so der Eindruck erweckt wird, er ist da auch irgendwie dabei. Und ich glaube, der ist tatsächlich glücklich verheiratet und seine Frau sagt ihm, nee, Alter, das darfst du nicht. Und er hat nur die Aufgabe irgendwie, da siehst du so zwei Mädels, die irgendwie ihm den Hintern entgegen strecken und er spielt dann auf dem Hintern von den Mädels mit so einem ganz kleinen Mini-Keyboard irgendwie.
Ah ja, genau, das gab's. Alter Falter. Naja, ich habe ja letzten Podcast schon gesagt, ich wäre gern Till Lindemann. Ich sage das weiterhin mit Überzeugung. Also dem geht's schon gut.
Ja, und er ist jetzt gerade auf Tour und so. Und ich will mir das tatsächlich sau gerne mal ansehen.
Ja.
Ich weiß, dass das Kumpel von
krass.
Mir...
Ich bin ja fast schockiert. Nee, nicht schockiert, aber... Also ich sag mal, mein Trauma wird gerade nicht besser.
Ja. Kumpel von uns beiden, der Fichter, geht da jetzt hin. Aber das ist leider am Freitag. Und am Freitag haben wir was ganz, ganz Tolles vor. Ach komm, wir verraten es. Am Freitag sind wir beide und auch diese anderen zwei Spacken von uns. So der wie heißt der? Der Nord, glaube ich.
Keine Ahnung. Männer, austauschbare Männer ohne Namen.
Austauschbare Pappfiguren. Wir sind am Freitag zwischen 11 und 17 Uhr hier bei uns im Shop.
Im Shop.
Und machen zum Valentinstag ein Special. Im Endeffekt heißt das sowas wie All You Need Is Love und ein bisschen Signing-Stoff. Das heißt, wir signieren alles, was ihr in dieser Zeit zwischen 11 und 17 Uhr bestellt. Ey, sei es nicht, leck mich unter Hose, ein Black an, ein Ticket, keine Ahnung. Irgendwas wird euch schon einfallen, oder irgendwas werdet ihr schon finden bei uns im Shop. Was
ein
man
Stück vom Regal, ich glaube, die Regale werden zersägt, werden neu reingebaut. Wir unterschreiben auch ein Stück Regal, ihr könnt alles bestellen, ersteigern. Wir werden lustige Aktionen machen bei Instagram und Co. Und ich freue mich drauf. Wird, glaube ich, lustig.
Ich freue mich auch drauf. Das ist bis 17 Uhr und direkt ab 17 Uhr im Anschluss an diese Aktion werden wir uns von den Rechner setzen und werden ein Facebook-Live-Interview geben zur Tour.
Genau.
Also wird so ein richtiger, schöner Valentinstag mit Hämatom.
Genau, um 18 Uhr können alle Frauen, die sozusagen keinen, also nicht beschenkt wurden von ihrem Mann, nochmal vorbeikommen. Es gibt eine fette Aftershow-Party, da kann Till den Mann dagegen einpacken und so. Dann geht's so richtig rund. Und jetzt pass auf, ich drücke auf Knopf Nummer 3, ich bin gespannt, was er bringt, ob das sozusagen wirklich wahr wird oder nicht, was ich gerade gesagt habe. Oh, das war jetzt ein bisschen unpassend, das sollte jetzt irgendwie...
Nee, ich fand's gut.
Das sollte eine Bombe sein.
Ich fand's gut, jedenfalls genau. West ist an der Kamera, Mädels, also... zieht euch was Schönes an.
Und es wird einen schönen Tag. Es wird nicht lang anbleiben.
Ja. Darf ich dir mal noch von zwei Käufen erzählen, die ich in der letzten Zeit getätigt habe?
Total gerne.
An meine Liste. Ja, und
dann erzähle ich auch, was ich gekauft habe am Wochenende. Aber genau, schieß los, ich freue mich. Warte mal, da gibt es auch wieder einen Ton.
Weil. Okay. Ja, das ist aber zum dritten Mal das gleiche irgendwie, oder?
Nee, das erste war eine Bombe und das war jetzt irgendwie sozusagen der Ladevorgang und das Abschießen einer Schnellschusspistole, keine Ahnung.
Ja. Ich weiß, dass sehr viele Hausfrauen da draußen sitzen, jetzt gerade vor den Boxen oder jetzt gerade beim Joggen sind oder gerade versuchen sich vom Sex mit ihrem Mann, der gleichzeitig jetzt stattfindet, ein bisschen abzulenken. Und deswegen interessiert natürlich Hausfrauen sehr, wie man mit Geld umgeht und was man sich für tolle Sachen alles kaufen kann, wenn zum Beispiel Weihnachten vor der Tür steht. Und ich habe mich tatsächlich Weihnachten selber beschenkt. Ich habe mir neue Schuhe gekauft, beziehungsweise wollte ich neue Laufschuhe haben. Die alten, um das kurz zu erzählen, mit den alten bin ich sehr viel gelaufen, bin unter anderem nach Wacken damit gelaufen, habe sie dann irgendwann auch beerdigt, habe sie weggeschmissen, bin dann in einen Laden gefahren, habe extra barfuß, weil ich natürlich so schlau bin. Weil ich so klug bin, K-L-U-K, habe ich die Schuhe vorher weggeschmissen und bin dann barfuß in den Laden gelaufen. Und habe dann hab extra mir so einen ganz kleinen Laden in Weidenberg. Man darf das Kaff sagen, Weidenberg. Ist nicht weit weg von Schweigersdorf, da wo ich wohne. Habe dann diesen Laden genommen, weil er ist so ein kleiner Familienbetrieb, ja, so ein kleines, wie es früher gab, so ein kleines Familiensportgeschäft. Und ich wollte nicht irgendwie zu Schuhmücke oder zu den ganzen Großen oder mir, keine Ahnung, direkt von Adidas welche holen oder was weiß ich, sondern wollte einfach diesen kleinen Laden unterstützen. So, dann fahre ich dahin schau mir diese Schuhpalette aus, an und sehe die Schuhe und habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe tief in mir gespürt, ich habe jetzt Bock, mir Nike-Schuhe zu kaufen. Sonst laufe ich eigentlich immer Adidas und jetzt habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir Nike-Schuhe. Und als ich da stand und eigentlich schon mit den Schuhen in der Hand, weil sie echt super gepasst haben und auch geil ausgeschaut haben, auf dem Weg zur Kasse war, habe ich mir gedacht, nee, wenn der Trump, dieses Arschloch, ja, auf unsere, ja, ich sag mal auf unsere, weil ich baue diese Autos auch persönlich nach Feierabend, Strafzölle erhebt und jedem irgendwie auf der Welt sagt, ihr dürft diese Produkte nicht kaufen und ihr dürft aus China das nicht benutzen und ihr dürft irgendwie so nur die amerikanischen Sachen nehmen. Da habe ich gedacht, nee, weißt du was, fick dich, Trump. Und bin zurück und habe mir dann Adidas. Habe mir einfach deutsche Wertarbeiten, habe mir dann Adidas gekauft, ja?
Sehr schön. Und ich glaube wirklich, man hat es im Börsenkurs gesehen.
Ja, oder?
Die Nike-Aktie, die ist kurz, echt nicht so lang, muss man leider sagen, hat einen Knick nach unten gemacht.
99,99, genau, US-Dollar. Die hat natürlich das Unternehmen hart getroffen. Es mussten zwei Mitarbeiter irgendwie ihren Familien erklären, warum sie jetzt öfter zu Hause sind. Genau, jetzt wollte ich dir aber sagen, jetzt habe ich mir Schuhe gekauft, die echt nicht günstig waren, ja? Und es sind Laufschuhe
von Adidas.
Genau, es sind Laufschuhe von Adidas. Und pass auf, wenn man sich Laufschuhe kauft, die wirklich so ein paar Euro kosten, dann sind die doch zum Laufen gemacht. Und was ist eigentlich ganz wichtig, wenn man läuft?
Was ist wichtig, wenn man läuft? Also die Schuhe sollten nicht drücken zum Beispiel.
Ja.
Sie sollten nicht kaputt gehen. Das wäre noch wichtig.
Was ist total nervig unterm Laufen? Was ist, wenn du läufst und es passiert?
Warte mal, wenn die dauernd aufgehen?
Wenn die Schnürsenkel aufgehen.
Wenn die Schnürsenkel aufgehen, genau. Vor allem für Leute, ich glaube, du hast die Schleife hast erst vor einem halben Jahr gelernt oder so. Das heißt, weil du, muss man auch sagen, weil du immer Leute hattest. Du hattest immer Personal, die haben dir die Schuhe gebunden. Ja. Und genau, und jetzt irgendwie so einfach, wir haben so ein paar Spaßmaßnahmen laufen. Nee, wir haben ein bisschen Geld umgeschichtet. Mehr sozusagen Groupies einkaufen, weniger Personal zu Hause.
Ja.
Okay, jetzt gehen die Schnürbündel immer auf, oder was?
Sehr gut. Genau. Jedenfalls ist es so, ich laufe mit diesen Schuhen los und ungefähr nach 1,5 Kilometer, also nicht wenigstens direkt so nach 2 Metern oder nach 10, nach 15, wo du noch gar nicht drin bist, sondern wenn du richtig drin bist und deinen Rhythmus gefunden hast und die Atmung irgendwie passt, geht diese Schuhe auf. Und ich raste da wirklich richtig auf. Okay, ich habe mir gedacht, beim ersten Mal, die müssen sich irgendwie einlaufen, das muss irgendwie, keine Ahnung, muss ein bisschen, die Reibung muss passen und so. Ich habe gedacht, scheiß drauf, das ist nicht so schlimm. Pinn sie einfach, lauf weiter. Und das ist jetzt, glaube ich, seit 2 Monaten benutze ich die Schuhe und bei jedem eineinhalbten Mal, also nicht beim, so, bei 2 von 3 Mal gehen mir diese Scheißschnürsenkel auf. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich dieser Firma in diesem Moment verfluche, wie laut ich werde. Es gibt nicht viele Sachen, die mich auf die Palme bringen. Sowas bringt mich auf die Palme. Wenn man ein Produkt herstellt, das wirklich viel Geld kostet und man kriegt es nicht gebacken, das vernünftig zu machen, das macht mich kirre.
Ja, ich fühle mit.
Ich weiß, es ist ein ganz schlimmes Problem. Es gibt viel, viel schlimmere Probleme da draußen. Ich weiß es, Leute. Ich weiß es.
Zum einen fühle ich ein bisschen mit. Ich war vorgestern joggen und es ist auch ganz neu bei mir und ich brauche jetzt, glaube ich, auch einen Bluetooth-Kopfhörer, dass der Kopfhörer immer beim Laufen rausgeht. Das bringt mich auch in Wahnsinn. Aber sag mal, Stichwort Doppelschleife.
Ja. Achso, Stichwort Doppelschleife meinst du? Ja, kann ich probieren. Ich mag keine Doppelschleifen. Schauen so scheiße aus. Doppelschleife schaut scheiße aus.
Schaut scheiße aus, echt. Schaut fett aus, finde ich. Das ist wie so ein geiler SUV irgendwie. Nicht so ein kleiner Golf, sondern so, du hast so ein SUV an den Füßen. Also ich finde, Doppelschleife ist amerikanisch.
Ich werde es tatsächlich probieren.
Ich kann dir gerne mal eine irgendwie, wir sehen uns ja dann vielleicht morgen oder ziemlich sicher, dann kann ich dir das mal zeigen, dass du überhaupt weißt, wie die geht.
Okay. Lass mir zeigen. Aber du, das ist alles bis jetzt ein Vorspiel. Das, was richtig krass ist mir jetzt passiert. Also die Story, die jetzt kommt.
Achso, immer noch Laufschuhe?
Nee, aber ein anderer Einkauf. Da kann jetzt der Kämmer dich einpacken.
Okay, Moment, wir brauchen eine kleine Zäsur.
Ja, brauch mal.
Okay, Story Nummer 2, ich höre. Super, nee, Einkauf Nummer 2.
Das war großartig tatsächlich. Ich war irgendwann, kennst du das, wenn du, es gibt so Kleinigkeiten, die im Haushalt kaputt gehen. Also keine Ahnung, mal ist irgendwie die Glühbirne oben im Bad kaputt. Dann denkst du dir, scheiße, du brauchst Eierschalenhalter zum Beispiel, ja? Du brauchst einen Eierschalenhalter, hast irgendwie keinen und hast den irgendwie weggeschmissen oder der ist kaputt gegangen und die Eier fliegen da irgendwie die ganze Zeit im Kühlschrank rum. Und das sind so Kleinigkeiten.
Was ein Eierschalenhalter? Einfach ein Eierhalter oder was?
Na, genau, ne, Entschuldigung, Eierschalen, ja genau, ein Eierhalter, ja.
Wo man die Eier so reinsteckt, weil ihr keine Eierwaben bekommt, wenn ihr Eier kauft.
So sieht's mal aus. So, das ist nichts, was dich irgendwie mehr oder weniger glücklich macht, aber es sind so Sachen, die denkst du dir irgendwie so 5 Jahre lang, ja, wenn du den Kühlschrank aufmachst, denkst du, scheiße, ne, irgendwann brauche ich mal so einen Eierhalter, weil ich einfach dann, keine Ahnung, es ist unwichtig, ja, aber man denkt sich, irgendwann brauche ich mal so ein Ding. So, und genauso ging es mir mit zum Beispiel Eiswürfel.
Maschine.
Nein, nicht keine Maschine, sondern einfach so ein Behälter, in dem man Eiswürfel macht. Ich habe normalerweise immer diese Plastikfolien benutzt, diese Beutel, Eiswürfelbeutel, da machst du irgendwie den Beutel voll mit Wasser, trägst das ins Gefrierfach, so, und dann hast du irgendwie 2 Stunden später Eiswürfel. Jetzt gib mir aber diese Plastikkacke so auf den Sack. Dann habe ich gedacht, ey, es muss doch irgendwas geben, keine Ahnung, aus wahrscheinlich dann auch Plastik, aber natürlich wiederverwertbar, oder aus Silikon, das man irgendwie vollfüllen kann, so, und dann stellst du es einfach genauso ins Gefrierfach und hast deine Eiswürfel. Und das schiebst du immer irgendwie so, weil es gibt natürlich 1 Million wichtigere Sachen im Leben, also schiebst du das vor dich hin. Und irgendwann lag ich so in den letzten Wochen total verkatert auf der Couch und habe gedacht, oh ja, was machst du jetzt? Mir war so ein bisschen langweilig. Über die Schuhe konnte ich mich nicht mehr aufregen, weil ich war schon irgendwie seit 3 Tagen nicht mehr joggen. Dann habe ich mir meinen Rechner geschnappt und habe gedacht, komm, jetzt bestellst du mal die ganze Scheiße. Dann habe ich so eine Liste mit, keine Ahnung, 5, 6 Sachen gehabt und habe die alles so nach abgearbeitet. Eiswürfelbehälter, Eierschalen, Eierhalter und bestell das alles.
Und es ist so eine Liste, da steht dann drauf, was ich mir schon immer mal leisten will. Oder was? Doppelpunkt?
Genau.
Und da steht dann
Eiswürfelformbehältnis
für Kühlschrank.
Ja. Hat niemand gesagt, hat niemand gesagt, dass ich gesund bin.
Hatte meine Mutter schon in den 80er Jahren übrigens.
So eine Liste?
Nee, die Eiswürfelform.
Ach so, okay. Und handelt es so, also arbeitet es so irgendwie ab und dann kaufe ich mir das Ding und dann kommen die ganzen anderen Sachen und ich war eigentlich mit allen Produkten recht zufrieden und dann mache ich aber diesen Eierhalter auf und schaue mir das an und das war wirklich so ein ganz lappriges Plastik, irgendwie so gegossen, vielleicht so 2-3 Millimeter stark, wirklich, da war nichts, da war kein Blinklicht dran, da war nicht mal irgendwie so ein fester Rand, damit es ein bisschen stabiler wird, sondern es war wirklich so ganz dünnes Plastik, dass du einfach in den Kühlschrank reinstellst und da die Eier reintust. Ey, Kein Ding, brauche ich auch nicht, ja? Was, welche Aufgabe soll das Ding haben? Einfach, er soll dieses Scheiß, das Teil soll einfach dieses Scheiß Eier im Kühlschrank behalten.
Ich bin gespannt auf, was die, wie die Story weitergeht, wo sie hinführt.
Ja, pass auf, dann denke ich mir so, Mensch, das muss doch in der Produktion, kostet doch sowas, also wirklich, nicht mal einen Cent. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist in der Produktion nicht mal einen Cent. Und irgendwie macht es so mal, so, wie so ein Geistesblitz, macht so Blitz im Kopf und ich denke mir, also ich sehe die Verbindung zwischen diesem Eier, Halter und eine Zahl, die 10,0 heißt. Ich denke mir, warte mal kurz, habe ich dafür 10 Euro gezahlt? Nein, nein. Und dann war ich auch so, dann haben wir das jeden Tag irgendwie so angeschaut, also ich mache mir jeden Tag mein Frühstück sein, dann schaue ich das Ding jedes Mal so und denke mir, Mann, ist das ein Schund, ist das ein Plastikscheißdreck. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, du musst mal nachgucken, was du dafür gezahlt hast. Und dann schaue ich wirklich nach einer Woche nach und ich habe für diese Scheiße 10 Euro plus 6 Euro Versand bezahlt. Das war wirklich... Das war der bescheuertste Einkauf meines kompletten Lebens, Alter.
Das ist eine geile Gewinnspanne, ne? Vielleicht
Wahnsinn, einsteigen. Ohne Scheiß, da kann Prostitution, Menschenhandel, auch Waffenhandel in Drittländer, also in
Autohandel, alles,
kann alles einpacken. Kann da einpacken, Alter. Eierhalter für den Kühlschrank ist der neue heiße Scheiß, was irgendwie zum Mafia-Geschäft angeht.
Die Scheiße ist, glaube ich, nur in, ja, in Deutschland ist, glaube ich, halt so, ist der Eierhalter, das ist ja irgendwie sozusagen immer ein Zubehör, wenn du einen Kühlschrank kaufst. Mhm. Also wundere mich eh bei eurer 100.000-Euro-Küche, dass das nicht dabei war.
Ja.
Genau, und ich glaube, in Deutschland ist so ein bisschen die Mentalität, ist der Eierhalter kaputt, kaufst du einen neuen Kühlschrank. Also deswegen, ich weiß nicht, ob der Markt so groß ist und deswegen hast du vielleicht auch so viel Geld bezahlt, weil sie irgendwie im Prinzip diese Scheißdinger nicht loskriegen.
Ja, ja.
Aber klar, das ist eine geile Gewinnspanne.
Das war Handarbeit, aber 10 Euro, ich bin, nein, aber
Kinderarbeit.
Weißt du, worüber ich so gelacht habe? Dass ich so bescheuert war, dass ich das einfach so durchgewunken habe. Ich sehe diesen Eierhalter, ja, lese da 10 Euro und denke aber nicht kurz nach, nee, warte mal kurz, das kann irgendwie nicht stimmen, da hat sich jemand irgendwie die Kommastelle um zwei Felder nach rechts irgendwie verschoben und das kann nicht passen. Nein, ich sag, ja, los, ab damit in den Einkaufswagen, zack, bezahlen, fertig. Wieder tot auf der Couch liegen. 10 verfickte Euro für ein Plastikteil, wirklich, was in der Herstellung nicht mal einen verdammten Cent kostet.
Ja, niemals. Ein bisschen Kinderarbeit noch dabei und ach, schöne, giftige Plastikteile, die dann auch in einem Kühlschrank so rumschweben und nie wieder rausgehen.
Ja.
Großartig. Ich überspringe mal kurz einen Knopf, weil ich hier so eine leichte Beschriftung sehe. Mal schauen, das könnte ein Lacher sein.
Ja, ja, okay. Schön.
Ich dachte, das ist eher so ein großer.
Du, ich feiere tatsächlich jedes Geräusch gerade ab, das du jetzt machst. Hattest du jetzt auch eine Story oder können wir jetzt eine Pisspause
machen? Ja, ich habe
auch
eine Story, pass mal auf.
Okay.
Aber meine Story geht natürlich, ist mal wieder, ich habe also sozusagen Rubrik mega geil gecheckt von Süd. Aber mein Zustand war auch hier im Büro, habe ich vielleicht schon mal erzählt. Ich nenne mal meinen Raum hier ja Büro, nicht Studio. Aber vielleicht wird es jetzt ein Studio, vielleicht wird es jetzt eine Kreativstätte, weil ich habe mir Regale besorgt. Also man muss sich das vorstellen. Wir kriegen auch viele Dinge von Fans geschenkt, irgendwie Schlagzeugsticks brechen ab, ganze Trommeln gehen kaputt, Felle reißen und dann denke ich mir, ach, kannst du dir vielleicht irgendwie wiederverwerten, keine Ahnung. Und ich habe das alles in wirklich, das ist jetzt von meinem ganzen Haus, der kleinste Raum mit 200 Quadratmetern, alles reingeschmissen und ich konnte ohne Scheiß, ich musste so drüber balancieren. Also es gab immer noch so kleine, freie Fleckchen, wo gerade so eine, wo sozusagen 5 Zehen, wenn ich auf den Zehenspitzen stand, gerade noch so reingepasst habe, um an den 50 Meter entfernten Schreibtisch zu kommen.
Und tatsächlich glaube ich dir jedes Wort. Ich kenne dich und ich glaube dir jedes Wort. Genauso hat es bei dir in der Bude ausgeschaut.
Ja, stimmt alles. Und von der Kohle her hätte ich natürlich neue, handgefertigte, goldene Regale mir reinstellen können.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, Mensch, irgendwie ist doch Thema Umweltschutz. Jetzt achte ich auch mal auf Nachhaltigkeit und schau mal bei eBay Kleinanzeigen, ob ich Regale bekomme. Und habe sage und schreibe drei Billigregale für 30 Euro bekommen. Musste sie nicht aufbauen, weil ich sie direkt ins Auto reinheben lassen konnte natürlich und hochtragen lassen konnte.
Ja.
Und aufbauen würde ich immer selbst machen, weil da bin ich so ein bisschen so ein Freak, lasse ich keinen anderen ran und habe jetzt hier drei Regale, habe alles in Regale schlichten lassen, also ich stand hier wirklich nur oder saß hier auf meinem Sessel, habe zugeschaut, wie das mein Personal alles macht und ohne Scheiß, ich laufe jetzt irgendwie an diesem Raum mehrmals täglich vorbei, schau kurz rein, ich gehe auch gar nicht rein, ich schau nur kurz rein und geil mich daran auf, wie geil einfach Ordnung dann auch wieder sein kann.
Ja, ja, und es zaubert dir einfach so ein Lächeln ins Gesicht, oder?
Voll, ohne Scheiß, hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer so, der Künstler, der muss irgendwie im Müll leben und chaotisch sein und dann sprudelt's, aber ja. Nee, ich glaube irgendwie die Ordnung, die wird mich jetzt beflügeln. Das macht voll Spaß.
Ja, zum einen glaube ich fest daran, dass es in 4 Wochen, spätestens in 4 Wochen, genauso aussieht, wie es vorher ausgeschaut hat. Deswegen mach den nicht zu große Hoffnung. Zweitens kann ich das aber total nachvollziehen. Ich habe auch irgendwie so vor 2 Jahren hier so einen Flash gekriegt, weil mir das so aufgeregt hat, wie es bei mir ausgesehen hat. Habe alles rausgeschmissen, also fast alles rausgeschmissen.
Du hast sogar streichen lassen, ne?
Nee, ich habe alles selber gemacht. Ich habe selber gestrichen, habe das die ganzen Weihnachtsferien über gemacht, habe sehr viele Hörbücher gehört. Und hab mir so ein schönes Schwarz an die Wände geknallt. Und an Decke und an Boden. Und fühle mich jetzt richtig wohl tatsächlich. Das ist ein ganz anderer Arbeitsflow.
Ja. Und apropos Hörbücher hören, inspiriert von, weil du erzählt hast, du hast jetzt ein halbes Jahr oder noch länger ein englischsprachiges Buch gelesen, richtig?
Ja, länger. Ich glaube 1,5 Jahre was.
Habe ich jetzt gedacht, hey, Süd, das musst du auch mal machen. Und lese jetzt, pass auf, die Biografie von Michelle Obama.
Okay.
Du fragst dich jetzt, wie ich darauf komme.
Nee, ich weiß, dass du schon immer eine Frau werden wolltest und deswegen verstehe ich schon, warum du Michelle Obama
bist. Ich bin schon immer ein Frauenversteher und habe dann schnell bei der Biografie von ihrem Mann irgendwie gemerkt, oh, da geht es viel um Politik und so. Das interessiert mich ja gar nicht. Mich interessiert eher so das Leben der Ehefrau.
Ja, nee, weißt du, was dich interessiert? Dich interessieren die Schnürsenkel, der Adidas-Schuhe, dich interessieren die Eierhalter im Kühlschrank, bei den Obamas.
Zum Beispiel.
Ich finde es auch viel wichtiger als der ganze andere Scheiß.
Ja,
und ich glaube tatsächlich, das ist da. Entschuldigung.
Von einem Politiker. Ja, ich wollte nur sagen, das erfährst du nicht von einem Politiker, der dauernd irgendwie in der Welt rumfliegt, sondern das von einer Hausfrau.
Und ich glaube, dass die Leute da draußen tatsächlich auch viel, viel mehr interessiert, als unser möchtegern intellektuelles Politikgeschmarre, was wir da jedes Mal von uns geben müssen. Vor allem ich, ja, ganz weit vorne. Nein, wir brauchen viel mehr Eierhalter-Stories und Adidas und Schnürsenkel und Sodastream. Ich habe Sodastream, das hebe ich mir fürs nächste Mal ab. Ich habe jetzt Sodastream, Leute. Wirklich, naja, erzähle ich euch später oder beziehungsweise beim nächsten Mal, aber das ist eine Story, da werdet ihr werdet vom Stuhl fallen. Ihr werdet euren Nachbarn und euren Chef und eurer Großmutter es erzählen. Ihr werdet sagen, boah, sowas habt ihr noch nie gehört.
Nein. Jetzt wäre ich aber schon neugierig.
Nein, das passiert nächste
Woche. Aber stimmt, wir brauchen ja einen Cliffhanger für die nächste Sendung.
Ja, wir brauchen einen Cliffhanger, genau.
Also in diesem Sinne, pass auf, weil genau dieses Gerät habe ich nämlich auch hier beim Aufräumen lassen gefunden. Nächster Sound.
Aber es ist erstaunlich gut, wie das ab und zu mal passt, ne? Also wie das dann doch immer wieder...
Voll.
Du, ich würde jetzt gerne pissen und dann würde ich gerne ein paar Fragen abarbeiten.
Bock? So machen wir es.
Freak-Frage, was darf auf eurem Catering-Rider auf keinen Fall fehlen?
Kaffee!
Für dich ist der Kaffee, ne? Für dich ist
da dürfen es 2 Sachen sein, weil es sind tatsächlich bei mir 2 Sachen.
Ja, ja, auf jeden Fall 2 Sachen.
Kaffee und dann eine Süßigkeit. Ich hatte mit dem Steffel da, unserem Tourbegleiter, auch schon immer wieder mal Unterhaltungen, ob es nicht geil wäre, Süßigkeiten wegzulassen, weil ich einfach zu viel davon esse. Durchaus gab es dann auch mal, das ist schon sehr lange her, auch mal Caterings, wo dann vielleicht das ein oder andere Twix gefehlt hat. Und da kam ich dann schlecht drauf. Hab dann, glaube ich, sogar Steffel mal losgeschickt, dass er irgendwie was Schokoladiges besorgt. Also irgendwie komme ich dann auch nicht ohne aus. Also letztendlich Süßigkeiten mit Kaffee, das brauche ich leider.
Ja. Ja, das stimmt. Also bei mir ist es, wer wird's?
Achtung, darf ich fragen?
Es klingt flach und platt und wer wird's irgendwie vermutet haben? Aber es ist der?
Havanna und das Bier.
Ja, es ist tatsächlich der Alkohol am Ende.
Der Alkohol. Da hast du vollkommen recht. Allgemeiner Alkohol, weil du hast auch Weißweinphasen. Gerade so, 2. Tourtag, 3. Tourtag.
Weißweinphasen.
Kommt gern der Weißwein durch.
Ja, ja.
Die Liebe zum Weißwein durch.
Genau, den ich Jahr für Jahr für mich entdecke. Was tatsächlich auch draufsteht, was niemand vielleicht da draußen vermutet, ist Buttermilch. Also ich habe jedes Mal, wenn wir irgendwo spielen, vor allem in Deutschland, ich meine, im Ausland halten sich da weniger dran, aber in Deutschland ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile jedes Mal irgendwie meine Buttermilch bekomme und das ist was mir so am Vormittag Spaß macht. Also wenn ich es schaffe, irgendwie vormittags aufzustehen oder kurz nach dem Aufstehen, frühstücke, mich dann mein Internet einrichte und mir meine Gitarrenseiten aufziehen lasse und dabei zugucke, wie es drei gut aussehende Mädels gerade machen an dieser Gitarre, trinke ich gerne eine Buttermilch dazu.
Schön.
Eine kalte schön, Buttermilch.
Schön. Schön.
Ja.
Oder um es anders auszudrücken. Ah, nee, warte. Ich will kein Ding doppelt machen. Sorry. Jetzt. Oh, das, ja.
Ja, das war eine Klingel.
Kostet Geld, genau. So eine Buttermilch. Auch schön immer, wenn ich es kurz sagen darf, manchmal, ich weiß nicht warum, steht auch Weißwein, so ganz billiger Fusel da. Und du schaffst es aber dann, die ganze Flasche auszutrinken und dich dabei aber nach jedem Schluck zu beschweren. Oh, echt ekelhaftes Zeug. Ja. Aber du ziehst es durch, kann nichts übrig lassen. Wer schad rum, ist ja auch ein Getränk, ist ein Lebensmittel, nichts wegschmeißen, muss weg.
Ja, weil jetzt entzaubere ich mich halt persönlich oder unser Rock'n'Roll-Image so ein bisschen. Ich versuche tatsächlich vor der Show keinen bis kaum Schnaps zu trinken. Also vor der Show wirklich. Was denn? Was denn? Was denn?
Da nur Markenqualität.
Nein, halt einfach kein Schnaps.
Ich habe jetzt Discount-Schnaps verstanden.
Achso, nee, kein Schnaps. Achso. Also das heißt, genau, Havana Cola, eigentlich so, die ganzen Sachen eher auf der Bühne oder danach. Davor gerne mal, wie gesagt, eine Buttermilch, Red Bull steige ich jetzt gerade total drauf ein.
Hast du erzählt, ja.
Dann echt gerne mal einen Weißwein und dann ein Starter, ein Jägermeister zum Start. Ich habe übrigens gedacht, ich habe folgenden Vorschlag, ja. Ich würde eventuell sehr gerne einen neuen Starter einführen. Und zwar, weißt du was?
Ich bin gespannt, ja.
Einen Eierlikör.
Oh.
Ich habe irgendwie total Bock. Also weißt du was, pass auf, für dich ist auch was Gutes dabei. Ja, wir lassen uns natürlich, es gibt ja diese Schoko-Waffeln-Becher.
Oh ja, die kenne ich.
Ja, diese Becher, die innen drin, mit Schokolade.
Die haben so einen Schoko-Überzug, der dadurch dann undurchlässig ist. Und dadurch den
Eierlikör
drin hat. Ja, genau.
Oh, so,
ohne Scheiß,
dann Eierlikör rein. Ja, Alter, ohne Scheiß. Das wird uns allen viel mehr Spaß machen als diese scheiß Jägermeister und Wodka, was wir immer so reinballern.
Ja, okay. Mit dem Becher hast du mich. Ja, weil ich will nachhaltiger leben. Und ich meine, was gibt's Geileres als einen Schnapsbecher, den du dabei auffrisst?
Ja, Alter!
Mega. Mega. So ist es. Vielleicht kann man auch mal mit dem Steffel drüber reden. Vielleicht kann man irgendwie unser ganzes Geschirr vom Teller
aus
bis
Schokolade
zur Kaffeetasse
machen.
Irgendwie essbar machen. Und wir, die Scheiß-Crew, nehme ich natürlich zurück.
Doch, wobei, doch, aber Scheiß-Crew.
So, die Scheiß-Crew isst ihren Teller nicht auf.
Ja. Amen, Alter.
Amen. Six, six, six.
Was du über Metal wissen musst.
666, der beste und schnellste und größte und beliebteste Metal-Podcast der Welt, mit der besten und schönsten und besten und besten Rubrik dieses Podcasts, in der wir euch einfach was über den Metal beibringen, über das, was wir so treiben, einfach euch so ein bisschen einführen in unsere Welt. Und wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, als Lex zu Gast war.
Genau, vor 2 Wochen, jawohl.
Schon die Aftershow-Party durchgenommen. Jetzt ist so im Nachgang ist uns so berichtet worden, pass auf, Leute, ihr habt jetzt gar nicht so richtig über die Aftershow-Party berichtet, sondern Lex hat erzählt, wie schön es in Russland war. Was natürlich auch total spannend und interessant war, aber irgendwie war das so eine kleine Themaverfehlung. Und viele da draußen haben sich vorhin auch beschwert, wir haben diverse Instagram-Benachrichtigungen auf Facebook und teilweise standen auch Leute direkt vor mir in meinem Garten mit riesengroßen Transparenten, auf denen sie gefordert haben, dass wir wirklich zur Aftershow-Party nochmal etwas sagen.
Genau, große Demo auch in München, ja, also.
Große Demo auch in München.
Aber es ist natürlich die Freiheit eines Gastes, zum anderen.
Wir sind die Fans.
Ja, genau.
Wir sind die Fans.
Und zum anderen verstehe ich natürlich eure Neugierde, ja. Ihr wollt mehr Sex, ihr wollt mehr Ausschweifungen von Nord, Süd, West und Ost hören.
Ja, vor allem Details. Also gar nicht so richtig, so, wann war die Geisterparty, sondern was gehört zu einer richtig guten Aftershow-Party? Und das ist natürlich, da, wir waren jetzt gerade schon beim Stichwort Alkohol. Ich glaube tatsächlich, dass zu einer richtig guten Aftershow-Party auf jeden Fall jede Menge Alkohol gehört.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Musik. Machst du ja immer vorbildlich, Musik muss sein.
Musik muss sein und die Anlage.
Genau, hatte ich auch schon mal erwähnt. Du darfst auch, es muss richtig anstrengend sein, wenn du dich mit anderen Leuten unterhalten willst.
Ja. Wir haben am Anfang unserer Karriere, unserer Aftershow-Party-Karriere, den großen Fehler gemacht, dass die Bluetooth-Box oder die Anlage an sich viel zu klein dimensioniert war. Für die Aftershow-Party. Ich glaube, am Anfang haben wir einfach über meinen Laptop, über meinen alten Apple Musik gemacht.
Jawohl. Kann genau. Das sein? Genau, wir hatten dann nicht mal so eine kleine Bluetooth-Box. Es ging erstaunlich gut, aber natürlich nicht.
Es ging erstaunlich gut, ja. Aber die Aftershow-Partys waren ja auch irgendwie kacke damals.
Die waren auch kleiner, ne? Inzwischen ist ja echt immer so eine ganze Sporthalle voll mit Frauen. Und da brauchst du natürlich andere Geschütze. Wir haben jetzt einen eigenen PA-Lastwagen dabei, also mit einer richtig großen Verstärkeranlage. Ja. Und das ist natürlich, das macht jetzt Spaß, das ist gut.
Genau, und dann ging die Entwicklung irgendwie so weiter. Es kam irgendwie, Andi brachte irgendwie so eine ganz kleine Bluetooth-Box mit. Okay, und dann kam der Deal mit Teufel zustande, dann gab es eine größere Teufel-Box. Und dann, jetzt haben wir halt natürlich den Rockstar, Bamster, Bumster-Dings da. Und da kannst du wirklich, da brauchst du eigentlich... Eigentlich brauchst du keine Anlage mehr, wenn du live spielen willst. Es reicht einfach das Ding und dann musst du, da hast du vollkommen recht, du musst deinem Gegenüber sehr feucht und sehr laut ins Gesicht und ins Ohr schreien. Das finde ich ist auch ein Muss auf einer Aftershow-Party.
Genau, und auch selbst gar nicht mehr zuhören. Bei mir hat es dann keinen Sinn mehr. Ich verstehe kein Wort mehr. Ja. Ich nicke dann nur noch, beziehungsweise erzähl irgendwas anderes, schreie das irgendwie laut zurück. Und du ich lasse ja immer meinen Koffer offen, aber ich glaube, das hat man irgendwie auch schon mal das Thema, ne? Und dann laufen da die Leute, die müssen wirklich durch deinen Koffer durchlaufen und das Bier reinschütten. Und das gehört zu einer Hämatom-Aftershow-Party. Ich werde auch nie klug aus dieser ganzen Sache und jedes Wochenende aufs Neue wird mein Koffer im wahrsten Sinne des Wortes vollgeschissen.
Genau, dann müssen natürlich noch also mindestens drei Leute dabei sein, die es immer besser wissen als der DJ, die immer gerade etwas anderes hören wollen und die dann am besten auch noch mit so links die Kippe, rechts das offene Getränk und dann versuchen irgendwie mit den zwei kleinen Fingern irgendwas in die Tastatur reinzuhacken, während du dich umdrehst für zwei Sekunden.
So. Genau, geil sind dann auch die unbeholfenen Typen, oft so an der Seite einer hübschen Frau und man will eigentlich die hübsche Frau backstage haben, nicht den anderen Typen oder die andere Typin und die sind so ein bisschen unbeholfen mit der Situation und kritisieren dann die eine Sache, die an diesem Abend in der Show nicht gut lief oder nicht rund lief, die wird dann kritisiert.
Aber die ganze Zeit. In Dauerschleife.
Genau, und macht auch immer richtig Bock irgendwie. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann lasse ich mich durch solche Sachen auch dann auch irgendwie runterziehen und so. Furchtbar.
Ja.
Aber hast du ja immer. Irgendwie gehört es auch dazu und genau. Wenn man dann älter wird und so ein paar Jahre schon auf der Bühne stand, dann kriegt man auch so ein dickes Fell. Dann würde ich es vielleicht auch fast vermissen, ne? Wenn dann nicht dieser unbeholfene, wie auch immer, er oder sie irgendwie hochkommt und sagt, ja, da hast du dich doch in Takt 27, da hast du irgendwie ein bisschen verspielt, oder?
Ja, aber ich finde, es gibt ja beide Typen, die auf so einer Aftershow-Party immer wieder vorkommen. Das einmal ist der Negativgast, also die negative Überraschung. Das heißt, du kennst ihn eigentlich schon irgendwie so vom Hallo sagen von der Bühne oder vielleicht war er bei Medium Greed so und dann kommt er das erste Mal zur Aftershow-Party, weil du denkst, ey, ist ein geiler Typ oder eine geile Typin so und dann fängst du eine Unterhaltung an und dann merkst du aber so ab Satz Nummer 6, 7, ja, ach du Scheiße, was ist das denn?
Ja.
Was ist das denn? Wie konnte ich, warum, nein, das ist jetzt gerade irgendwie total uncool. Hauptsache, kann mich hier irgendjemand aus der Situation rausholen und es wird gerade sehr unangenehm. Es kommen nur irgendwie doofe Gespräche zustande. Boah, und dann wird's richtig scheiße. Und es gibt aber, finde ich auch, sehr oft den umgekehrten Fall. So, du siehst jemanden, den du schon ein paar Mal gesehen und denkst, boah, mit dem kann ich aber wirklich überhaupt nicht. Und vielleicht ist es auch noch irgendwie, keine Ahnung, irgendein scheiß AfD-Fälle.
Die positive Überraschung, meinst du?
Die positive Überraschung der Aftershow-Party. Vielleicht ist es irgendwie so ein AfD-Wähler, dem man erstmal kurz mal die Meinung geigen muss und ihm sagen muss, dass er sich einfach hier auf der falschen Party befindet. Und dann gehst du hin und dann bist du total überrascht und hast ein mega geiles Gespräch, liegst den irgendwie nach einer halben Stunde in den Armen, erzählst dir irgendwie, tauscht Nummern aus, Adressen, planst schon den nächsten Urlaub. Das gibt es sehr oft. Und komischerweise ist es ja so, dass dieser Eindruck von dieser Person, egal ob positiv oder negativ, im Vorfeld meistens die ganze Band eint. So, also es ist nicht nur, dass ich sage, pass auf, dieser Typ ist irgendwie, kam mir schon ein bisschen unsympathisch vor, sondern die ganze Band hat über diesen einen Typen, unabhängig voneinander, die gleiche Meinung. Dieser Typ ist ein Arsch. Und dann erzählst du dir, weil du am nächsten Tag im Bus irgendwie zusammen nach Hause fährst, erzählst du dir, gestern habe ich mit dem und dem gesprochen. Oh, ein Wichser, hä? So, nee, überhaupt nicht. Echt ein geiler Typ. So, und dann merkt man so, okay, eigentlich so, die äußeren Faktoren beeinflussen uns alle irgendwie gleichermaßen. Und dann, wenn du ins Gespräch kommst, dann wird es irgendwie geil.
Ja, ja. Ich weiß genau, wen du meinst. Und, oder welchen Typ du meinst. Und dann gibt's auch, ich habe währenddessen schon wieder, ist mir jemand eingefallen, gerade in der Aftershow-Party Pilsen, auch so Typ, ein bisschen überfordert mit der Situation, im normalen Leben, was weiß ich, Bauingenieur oder hat eine Baufirma oder ich weiß auch nicht, wie ich jetzt beim Thema Bau lande, aber irgendwie, weil dieser Typ, glaube ich,
hat irgendwas am Bau zu tun gehabt, auf jeden Fall.
Und der ist aber so, schon positiv, aber so drüber, ja, der will dann, oh, jetzt hier, Aftershow-Party, jetzt muss ich aber krachen lassen und fing dich dann dauernd an, so komplett drüber immer zu umarmen und dir immer ein Bier unter die Nase zu halten, obwohl du irgendwie schon gerade irgendwie mit 27 anderen angestoßen hast und irgendwann geht er ja voll auf den Senkel und er hört nicht auf und dann irgendwann stellt sich auch noch raus, ja, ich war ja auch mal Schlagzeuger und ultra anstrengend. Das sind auch so, genau, und es entsteht, glaube ich, immer daraus, aus dieser Situation, dass sie eigentlich überfordert sind. Und genau, der eine überspielt es mit negativen Beiträgen vom Konzert und der andere irgendwie so, oh, jetzt, ich kann aber auch richtig witzig sein, weil eigentlich wäre es ein bisschen anders gelaufen, auch Rockstar geworden. Auch anstrengend.
Auch anstrengend. Und da gibt es natürlich das lustige Spiel, besoffener Abstreifen, was Vince, unser Produzent, ja sehr gerne spielt. Großartig. Das heißt, sich mit ihm unterhalten und versuchen, ihn während des Gesprächs an einen anderen Aftershow-Party-Gast zu übergeben. So, also man nimmt ihn, weil du kannst ihm ja zum Beispiel während des Gesprächs kannst du immer so ein nach jedem Satz 3 Zentimeter nach hinten gehen und nach links oder nach rechts. Also man kann tatsächlich besoffene steuern, ja. Die Voraussetzung ist allerdings, dass der Gegenüber, also praktisch ich, dann nüchtern wir, was sehr selten vorkommt. Aber rein theoretisch kann man diesen Besoffenen echt steuern und man landet so spätestens nach 5 Minuten an einem ganz anderen Ort, an dem man die Unterhaltung angefangen hat.
Ja, genau.
Und dann schnappst du dir jemanden, der meinem vielleicht auch nicht so irgendwie, entweder du bist irgendwie ein guter Kumpel von dir, dem du irgendwie eins auswischen willst, ja, im besten Fall sogar noch einen Bandkollege, und dann übergibst du ihn, also mit einem cleveren Satz, der so an alle in dieser Runde dann, die plötzlich entstanden ist, gerichtet ist, so, und sag mal, was sagt dir eigentlich gestern zu einem Bayern-Spiel? Und dann äußert sich natürlich der andere Trottel, der neben dir steht, dazu,
zack, raus mit
und
dir.
Zack, hast du die beiden irgendwie verkuppelt und bist raus aus dem Geschäft und kannst wieder Musik auflegen. Auch ein sehr lustiges Aftershow-Spiel.
Ist nicht nur ein Spiel, das sind wirklich Maßnahmen, die wirklich schwer erforderlich sind.
Weißt du, was ich mir denke, ob ich schon oft Opfer dieses, das...
Mit Sicherheit.
Dieses Weitergebens war. Das würde mich saumäßig interessieren.
Mit Sicherheit.
Dann finde ich, braucht es mindestens immer eine Frau, die total drüber ist, also besoffen ohne Ende. Also wirklich, die irgendwie die Backstage vollkotzt so, oder irgendwie im unpassenden Moment irgendwie den BH aufmacht und jemand um die Ohren schleudert.
Fällt mir sofort jemand ein.
Ja, mir fallen diverse ein. Also das braucht es meistens auch auf einer guten Aftershow-Party. Und es braucht natürlich eine, die das Weinen anfängt. So verliebt in den Sänger schon seit mehreren Monaten, reist immer hinterher, ist das erste Mal so auf der Aftershow-Party, merkt aber, dass der Sänger gerade mit 2 anderen Mädels abdüst. Und sie bricht natürlich total zerstört in sich zusammen und weint irgendwie eine halbe Stunde, bis der Basser sie tröstet.
Aber sie sagt, ihr seid nicht mehr so gut wie früher. Also das sind dann auch oft noch so Sachen, die dann auch noch die nächsten Tage weiter, also die sozusagen von mir auch weiter bearbeitet werden, weil dann ganz viele Nachrichten über Facebook, Instagram kommen. Ach, ihr habt euch so verändert und so. Aber eigentlich liegt es daran, dass dieser Scheißsänger nicht wenigstens kurz mal zu ihr Hallo sagen konnte.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel ein ganz anderer Typ nochmal. Also der Typ, früher war die viel besser. Den gibt's ja, das ist ja egal, ob er weiblich oder männlich ist, meistens ist er sogar eher männlich, und den gibt's ja auch sehr oft auf einer Aftershow-Party, der dir die ganze Zeit versucht zu erklären, dass das Nein-Album echt das Geilste ist, was die Welt jemals musikalisch erlebt hat, und alles, was danach kam, also alles, was auf den, also all die Konzerte, bei denen mehr als 24 Leute waren, sind beschissen geworden.
Ist Kommerz, ja? Mainstream-Kommerz.
Ist Kommerz, ihr habt euch verkauft, ist aber trotzdem seit 15 Jahren dabei, ja, kauft jedes Album, findet dich aber mega scheiße eigentlich nach außen, schreibt es auch in jede, unter jedes YouTube-Video und tatsächlich sagt sie auch persönlich ins Gesicht, was ich dann ganz gut finde, und erzählt dir dann wirklich eine halbe Stunde, wie geil du früher warst und was du für ein Arschloch jetzt bist. Den Typ brauchst du natürlich auch auf jeden Fall.
Den Typ brauchst du auch, genau, dieser Typ kommt auch nicht selten vor, ist dann auch oft Texter und will dir dann auf der Aftershow-Party mit ultralauter Musik, hat er dann zufällig auch noch seinen Notizblock einstecken und will dir dann irgendwie noch einen Text irgendwie vorlesen, den er vorgestern Abend oder nachts geschrieben hat. Und was ich noch sagen wollte, die Frau, die so eskaliert, die du vorhin beschrieben hast, ganz wichtig ist auch, dass man sie eigentlich gar nicht mehr versteht, wenn sie irgendwas sagt. Die darf dann nur noch so und dann lacht sie so ultralaut und macht aber dann schon wieder so Spaß, weil es eh scheißegal ist. Du willst ja gar keine Inhalte mehr hin und her verfrachten, sondern du willst ja eigentlich nur noch lachen.
Entschuldigung, ich finde es wirklich, dass sehr viel gespuckt wird während dieses Gesprächs.
Ultra viel. Also genau, jetzt hier mit dem Coronavirus müssen wir mal gucken, wie wir die Aftershow-Partys gestalten werden. Ob jeder
genauso so wie immer.
Nee, ob jeder vielleicht so einen Nasenschutz irgendwie aufbekommt. Vielleicht auch mal geil, ne? Also irgendwie mal was anderes. Und dann küssen mit Schutz, mit, wie heißt denn dieses Ding? Nasen-Mundschutz. Mundschutz heißt es.
Mundschutz einfach. Genau, das brauchst du tatsächlich auch. Und du brauchst, was auch so wichtig, also ich finde zwei Personen sind noch ganz wichtig, ein gestresster Tourmanager, der andersrum, einen Tourmanager,
der besoffen ist.
Der total besoffen ist, wirklich. Eigentlich der besoffenste am Platz. Und dann versucht, um so ab Viertel vor zwei, um zwei ist meistens Curfew irgendwie so, wenn wir mit Nightline unterwegs sind, und versucht Viertel vor zwei die ganze Meute aus dem Laden zu kriegen, aus der Backstage zu kriegen, weil der Veranstalter schon hinten steht mit zwei Putzfrauen und
genau
echt so drauf und dran ist, irgendwie die Backstage zu räumen und macht richtig Stress. So, die Musiker gehen es am Arsch vorbei, weil die fühlen sich gerade irgendwie wie die größten Rockstars, wie Richie Sambora und John Bon Jovi in einer Person. Also ist es ihnen scheißegal, was der Tourmanager gerade sagt. So, und es geht, er versucht es dann 12,5 Minuten wirklich im Guten, ja. Und so die letzten 2,5 Minuten rastet er vollkommen aus. Steigt auf den Stuhl, steigt auf den Tisch, beleidigt die Menschen, ihr beschissenen Wichser. Schaut bloß, dass ihr diese Backstage verlasst.
Genau, schaut dann immer wieder zum Veranstalter oder spricht dann auch mit ihm, so gut es geht, nüchtern. Ja, die werden um 2 Uhr dann raus sein, ja. Und muss sich selbst ultra zusammenreißen, genau, und genau, schreit dann nur noch rum. Übrigens, genau, und dann gibt es immer noch einen Typ, würde ich sagen, das passiert bei mir so bei jedes zweite Mal, dann kommt eine Altbekannte und bringt eine Freundin mit. Und ich verlieb, also ultra attraktive Frau.
Und du verliebst dich in die Freundin.
Und ich verlieb mich in die Freundin und bin dann wie so ein kleines Kind, bin dann, obwohl es ultra laut ist und alles scheißegal ist, so schüchtern, dass ich sie nicht mehr ansprechen kann. Und wie so in der 6. Klasse oder so, will ich dann über die Freundin an diese attraktive Frau rankommen und frag dann, also stell dir dann so quetscht sozusagen die Bekannte über die Freundin aus, ganz, ganz peinlich. Und dann irgendwann bin ich dann so besoffen, dass ich irgendwie die Liebe gestehe und dass ich mit ihr eine Familie gründen will und so. Passiert mir erstaunlich oft.
Du letztes
im fortgeschrittenen Alter auch noch. Ich weiß auch nicht, was da immer so los ist.
Du lädst ja auch immer zum Döneressen ein. Das Problem ist so ein wenig in diesem Fall, dass die Freundin, du hast ja bei dieser Freundin keinen Bonus, ja? Bei der, die das Konzert besucht, hast du natürlich einen riesen Bonus, weil sie meistens dann entweder Hämatom-Fan ist oder dich schon irgendwie länger kennt. Aber die Freundin, die kommt halt mit, weil die andere nicht alleine zum Konzert kommen will und hat jetzt irgendwie auch keine Freundin, ist jetzt irgendwie ganz kurz erst wieder Single, hat ihren Freund irgendwie nach 16 Jahren verlassen.
Hört Capital Bra und Co. und will eigentlich nichts mit deutschsprachigem Metal zu tun haben.
Ja, und die hat und findet dich eh viel zu alt und auch so ein bisschen nicht gut riechen, weil du natürlich jetzt irgendwie gerade ein Konzert beendet hast. So.
Und, er kennt schon, dass das Glied womöglich zu lang ist und so.
Dass es wehtun könnte.
Ja.
Ja, genau. Und dann aber, ja. Und dann gehst du total zerstört und schwer verliebt, aussichtslos verliebt ins Bett.
Genau, und am nächsten Tag bin ich ja immer noch total fertig und wenn ich fertig bin, dann bin ich auch ganz sensibel und denke dann auch noch an sie und ach, furchtbar, aber irgendwie auch geil. Das habe ich wirklich, seit ich eigentlich gespürt habe, dass mich Frauen interessieren.
Ja. Seitdem du 4 warst?
Steilvorlage für dich, aber du machst nichts. Nee, das war ungefähr, das kann ich jetzt nicht genau sagen, das war...
Ja, vorgestern.
Das war die Steilvorlage. Nee, ich würde sagen, das war 2. Klasse. Kennst du das eigentlich? Also es wäre jetzt noch, jetzt schweif mal kurz ab, wenn ich kurz abschweifen darf, aber der Lex hat es ja auch gemacht. Kannst du dich erinnern, wenn du das erste Mal gespürt hast, dass mit Frauen es anders sich anfühlt als mit Männern?
Ja, ich weiß es. Und das wird auch der Anfang meines Buches sein, das ich irgendwann schreibe. Tatsächlich war ich zweieinhalb oder 3 Jahre. Ich habe die ersten sexuellen Gefühle habe ich tatsächlich gespürt. Also wenn ich so im Nachhinein mich an diese Zeit erinnere, weiß ich, dass ich mit 2,5 oder 3 die ersten sexuellen Gefühle gespürt habe, und zwar bei der Nachbarin meiner Oma.
Wie hieß sie? Wie heißt sie?
Die kenne ich immer noch. Das ist die Frau Małgosia.
Weiß sie das?
Ob sie weiß, dass ich ihre Zehen sehr gerne, also dass mich ihre Zehen sehr sexuell angeregt haben?
Warte mal, jetzt muss ich mal fragen.
Angeregt haben.
Genau, also war die im gleichen Alter oder war die irgendwie 25?
Naja, ich war damals, warte mal, ich habe eine sehr junge Oma. Meine Oma war dann damals so um die 40, würde ich sagen.
Ach, so weit geht es. Also du warst 3 und sie war
Und sie war ein bisschen 30. jünger, glaube ich. Nee, sie war so eher 38.
Ach, das ich war ist 2. Das ist ja hochspannend. Ich spreche natürlich von der Gleichalter, oder bei mir war es eine Gleichalter. Ist ja interessant.
Und sie hat immer auf mich aufgepasst, wenn meine Oma zufällig nicht da war. Und ich weiß, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, Verstecken unter dem Tisch gespielt. Und
Das ist ja wie die Blechtrommel.
Das ist wie die Blechtrommel. Und dann
sie und hatte, dann Rock gerutscht?
Nein, und sie hatte rot lackierte Zehennägel. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, hat mich das, und ich habe dann irgendwie so gespielt, als wäre ich eine Katze und würde in ihre Zehen reinbeißen, ihre Füße reinbeißen.
Machst du ja immer noch gerne.
Ja, komischerweise überhaupt nicht mehr. Ich glaube, seitdem stehe ich nicht mehr auf Nagellack und auf Zehen. Aber da habe ich gespürt, das ist jetzt sehr persönlich übrigens, da habe ich damals gespürt, dass ich irgendwas tue, dass da irgendwas Besonderes ist, was ein Gefühl dabei entsteht, was ich so noch nicht gekannt habe, dass das irgendwas, und ich wusste natürlich damals nicht, dass es was Sexuelles ist, aber das habe ich immer noch, dieses Gefühl spüre ich immer noch, wenn ich an diese Situation denke, hat ein bisschen so was Verbotenes gehabt, was nicht, jetzt gerade nicht sein darf, was aber gerade im Bauch irgendwie so ein Kribbeln auslöst, und dann habe ich immer so, und ich würde mich total fragen, oder ich frage mich eigentlich, ob sie sowas Ähnliches gespürt hat. Weißt du, was ich meine? Ob die auch?
Das wird jetzt natürlich für die nächste Sendung sein.
Sie würde jetzt
ewig weitersprechen, ja.
Aber sie würde es natürlich niemals zugeben. Aber es wäre total interessant zu erfahren, ob sie natürlich auch, weil so ein 3-jähriger Junge irgendwie an ihren Zehen rumknappert und so, ein Gefühl. Ich weiß es nicht.
Bei Frauen, glaube ich, da kann es auch mehr getrennt werden. Ich glaube, das ist eher so schön. Aber ja, das ist nichts Sexuelles. Ja, schön. Sein. Also wenn du jetzt keinen Aftershow-Gast mehr hast.
Nein,
war das ursprüngliche Thema.
Das war das ursprüngliche Thema. Ich wollte noch ganz kurz sagen, zum Abschluss dieser Aftershow-Party. Ich hoffe, wir haben jetzt das damit so ein bisschen abgearbeitet, was mir total auf der Seele lag, weil ich finde, das sind alles Punkte, über die man sprechen muss und die auch die Welt da draußen interessieren. Wollte ich noch sagen, so als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf diese 666-Rubrik, habe ich mir unsere Aftershow-Party-Situation so ein bisschen in den Kopf gehen lassen. Und es ist total interessant, wir waren früher die vollen Aftershow-Party-Ficker. Also wir haben echt wir waren ja schon echt unterwegs mit 13, 14 Jahren, haben wir Musik gemacht. Und für uns war Aftershow-Party das, warum wir überhaupt angefangen haben, Musik zu machen. Und haben das durchgezogen, bis wir, lass es mal, 25 bis 30 so. Die ersten 10, 15 Jahre haben wir diese Partys ausschweifend gemacht. Und dann kam komischerweise eine Phase in unserer Karriere, in der wir dann nur noch alleine nach den Shows rumgehängt sind. Ich weiß, es gab so, egal wo wir gespielt haben, über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Jahren, das war fast schon so eine Backstage-Aftershow-Party-Depression. Es waren nur wir und die Crew. Die Crew auch alles männlich. So. Und dann saßen wir nach jeder verfickten Show zusammen wie so traurige Hanswürste, haben uns irgendwie so die letzten Flaschen Havanna, oder damals haben wir, glaube ich, nur Wodka getrunken, Wodka reingepfiffen, haben uns über die Welt beschwert und wie scheiße alle sind. Und erst seit 2, 3 Jahren ist es wieder so, also tatsächlich vielleicht sogar mit dieser Bluetooth-Box. Vielleicht hat diese Bluetooth-Box unsere Aftershow-Party wieder zu dem gemacht, was sie eigentlich sein muss und schon immer war.
Vielleicht. Mensch, es ist jetzt irgendwie fast jetzt traurig geworden, dieses Thema
Aftershow-Party. Fast jetzt traurig. Ja. Amen.
Abschluss noch ein Ton. Amen. Six.
über Metal wissen musst.
Ah, 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 ja, das war so schön. Sabine hat ihren Job vorzüglich gemacht und mir ein unvergessliches Happy End beschert. Hab gar nicht mitgekriegt, was ihr zwei Limburger Fressen in der Zwischenzeit so von euch gegeben habt. Jetzt habe ich wieder genug Energie, um mich 7 Tage lang über die politischen Flachzangen in Thüringen lustig zu machen und Kraft für nächsten Dienstag zu sammeln. Schöne Verwesung euch beiden.
Vielen Dank, mein lieber West.
Vielen Dank.
Dann vielleicht noch ein paar musikalische Beiträge. Mensch, ich bin jetzt ganz down hier.
Ganz down? Nein, aber warum? Jetzt sind wir wieder in den guten Zeiten.
Es ist ja eigentlich wieder gut gekommen, ne?
In den guten alten Zeiten.
Ja, ja, vielleicht.
Du, vorher noch kurz Songtitel, der Podcast-Titel.
Playlist. Also, Irgendwas mit Sabine? Brauchen wir Sabine? Nehmen wir auch Sabine mit?
Ja, ne, Sabine wäre zum Beispiel ein Titel.
Ne, ohne Scheiß, das wäre mein Titel auch in der Playlist.
Wirklich?
Ja.
Sabine.
Nee, der andere von Trio.
So kenne ich
ihn. Wie heißt der? Der ist auch Sabine.
Ach ja, stimmt. Stimmt. Hast du mir sogar, ist noch gar nicht so lange her, dass du mir den Song tatsächlich mal vorgespielt hast.
Genau, ich hatte auch nicht, dass ich jetzt hier unvorbereitet rüberkomme, ich hatte auch nachgeschaut. Ich frage mich nur, ich glaube, der Titel heißt einfach Sabine, nicht Sabine. Ist auch ein geiler Song von Trio, aber mir ist dabei aufgefallen, wir haben noch nichts von Trio drauf und ich bin ja mega Trio-Fan. Also, meinerseits Playlist Sabine und jetzt zurück zum Podcast-Titel Sabine, ja.
Sabine. Du hast nur einen Song tatsächlich für die Playlist?
Ich habe nur einen Song. Wir haben, und ich kann mir vorstellen, dass du hier, oder hast du letztes Mal den Song von Swiss zusammen mit dem Wieso-Sänger? Hatten wir den letzte Woche
noch drauf? Nicht.
Wir haben uns drüber unterhalten.
Wir haben uns drüber unterhalten, aber den muss
genau, dann wirst draufhauen. Du ihn bestimmt draufhauen, ne?
Ja.
Und genau, ich nehme dir den Titel vorweg, aber ich nehme ihn dir nicht weg, du darfst ihn gleich nochmal aussprechen. Was ich aber dabei sagen wollte, ist, ich war dann schocken, habe da reingehört, echt cooler Titel, macht Spaß, und habe dann weitergehört, Swiss, und mir nochmal Phoenix aus der Klapse den Song angehört mit Ferris MC. Und dabei wurde mir klar, vielleicht Ferris hörst du auch schon unseren Beichtstuhl, der zieht ja seine Kreise und diese Kreise werden immer größer. Ich hätte total Bock auch mal auf Ferris MC. Du auch? Dass ihr bei einem Song mitspielt, dass wir den Song am Morgen aufnehmen vielleicht und irgendwie die Nacht davor irgendwie durchzocken, durchzechen, was uns einfällt, in Hamburg. Und du hast ja jetzt irgendwie auch Kinder oder ein Kind, Ferris, wenn du es hörst. Wir können ja auch irgendwie mit Kindern spielen und gleich ins Bett gehen. Ich hätte Bock auf dich. Also irgendwie, weil ich finde auch den Text, den er bei Phoenix aus der Klapse singt, das ist irgendwie auch wieder so persönliches Geil. Der hatte wirklich so viele Höhen und Tiefen in seinem Leben. Glaube ich, ein geiler Freak. Das wollte ich noch abschließend sagen. Ja. So, jetzt in der Playlist.
Ja, bitte? Am Morgen aufnehmen und am Abend veröffentlichen. Das wäre mal Punk.
Ja, das ist richtig so Hip-Hop-Geschwindigkeit.
Zinkleine Punker, ja. Du, wir müssen aber, das ist jetzt erstmal der letzte Song von Swiss, weil sonst wird das wird ein bisschen lächerlich, unsere Playlist mit diesen ganzen.
Du musst ihn auch nicht drauf tun. Ich wollte meine Ferris-Story loswerden.
Ja, ach komm, dann tue ich nicht drauf. Ich höre den einfach an, wir packen jetzt aber nicht auf die Playlist. Swiss mit dem Sänger Axel Kurt, glaube ich, heißt er, von Vizo, meine absoluten Punk-Lieblingsband. Und der Song heißt 10 kleine Punker. Wir tun ihn deswegen nicht drauf, weil Axel wirklich nur so einen lächerlich kleinen Part zu diesem Song beiträgt, dass er eigentlich es nicht verdient hat, als Feature irgendwie zu laufen.
Ja, ist textlich auch nicht der beste Part, weil die Strophen sind ja echt cool.
Ja, eben. Und der Song ist eigentlich fast einer der besten von Swiss in der letzten Zeit, finde ich.
Ja,
es aber ist jetzt, gut, ja. Aber wir sind knallhart und nicht jeder schafft das hier auf diese geile Playlist. Aber ich möchte mein Album der Woche ein bisschen ausschlachten. Und das ist das neue Antilopen-Gang-Album. Heißt Abbruch. Finde ich gigantisch. Für mich eins der besten jetzt Rap-Alben der letzten Zeit. Und zwar, das ist auch nicht dieser Straßengang-Rap, so, ich ficke euch alle und steck euch irgendwie den Auspuff meines geilen SUVs in den Arsch, während deine Frau und deine Mutter und deine Oma von mir gebumst werden, sondern es ist einfach cleverer Hip-Hop, à la 5 Sterne von früher und wie sie alle geheißen haben, so, finde ich total großartig, wirklich ein richtig, richtig gutes Album.
Ich habe noch gar nicht reingehört, werde ich machen.
Und dann gibt's zwei Nummern, die so ein bisschen draufstecken. Für mich ist einmal Wünsch dir nix. Diese Band ist ja auch bei den Hosen unter dem Vertrag Und schöne Anspielung auf Wünsch dir was von den Hosen. Heißt Wünsch dir nix. Ganz toller Song. Und dann Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz. Das Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz. Der Song heißt aber nur Zentrum des Bösen. Genau, das wären die beiden Songs, die ich gerne auf die Playlist draufhauen würde. Mehr tatsächlich auch nicht. Würde aber sehr gerne, wir sind im Monat Februar angekommen, lieber Süd, und ich würde sehr gerne mit dir mein Spiel spielen, was ich mir im Januar vorgenommen habe. Ich gebe dir ein Album auf und du gibst mir ein Album auf für diesen Februar. Wir haben die Aufgabe, dieses Album durchzuhören, und wir werden uns Anfang März mit diesem Album ein bisschen beschäftigen, werden unseren Lieblingssong auf die Playlist knallen, werden eine Musik mehr, ein Album mehr in unserem großen Repertoire und in unserer großen Bibliothek an Alben haben. Genau, und werden einfach schlauer und geiler und sein und einen größeren Penis haben.
Alles klar. Das heißt, dieses Album legst du mir jetzt ans Herz und ich beschäftige mich den Monat damit.
Ja, es ist nicht nur einfach ans Herz legen, sondern es ist deine Pflicht, es ist deine Hausaufgabe.
Meine Hausaufgabe.
Genau. Okay. Dieses Album auch zu hören. Ich freue mich
drauf.
Dieses Album auch zu hören.
Ja, ja.
Und nicht mal reinzuhören und mal eine Minute ist mir klar.
Da werden dann einzelne Zeilen einzelner Songs abgefragt. Ist meine Hausaufgabe. Vielen Dank dafür. Werde ich machen. Das heißt aber, meine Hausaufgabe an dich mache ich dann erst einen Monat später.
Nein, du gibst mir eine Hausaufgabe und ich gebe dir eine Hausaufgabe. Und das Album, okay, ich habe dir das Album noch gar nicht gesagt.
Antilopengang natürlich.
Nein. Antilopengang ist viel zu neu. Ich will ja alte Sachen kennenlernen. Vielleicht auch neue und alte.
Okay.
Alles kennen. Antilopengang ist für mich Pflichtprogramm. Das musst du anhören. Ich würde dir sehr gerne, für mich tatsächlich mit einem Muss anfangen. Ich glaube, dieses Album kennst du trotzdem nicht, auch wenn du diese Band natürlich kennst. Und zwar, ich würde dir gerne das Keep the Face Album von Bon Jovi von 1992 als Hausaufgabe aufgeben. Von vorn bis hinten. Für mich das letzte Gute, habe ich schon ein paar Mal erzählt, Bon Jovi Album. Und das ist deine Hausaufgabe. Keep the Face, Bon Jovi, 1992.
Und ich kenne natürlich sein fettes Album, deren Titel ich natürlich gerade nicht kenne. Das Keep the Faith Album, ich glaube, von dem Album kenne ich tatsächlich nur Keep the Faith.
Yes. So, jetzt bin ich gespannt, was ich bekomme.
Ne, du kriegst natürlich Fleetwood Mac, ganz klar. Ich habe die Biografie mit Begeisterung gelesen, da steckt so viel drin. Und,
aber welches Album?
Ja, das sage ich dir. Das Album schlechthin. Und zwar, da ist dann Go Your Own Way und so weiter drauf. Und das Album, das heißt auf Deutsch Gerüchte, und mir fällt der Name auf Englisch gar nicht ein, aber in wenigen Sekunden sage ich es dir.
Da ist aber jemand wieder richtig gut vorbereitet, ne?
Mega gut vorbereitet. Ich dachte, ich kann mich auf mein Gehirn verlassen und bin auch komplett überfordert hier gerade mit Spotify. Ja, ja. Scheiße nochmal. Und da ist auch The Chain zum Beispiel drauf, auch mega geiler Song. Die haben halt echt noch es heißt Remorse oder so, aber ich will es jetzt exakt aussprechen. Mensch, scheiße, und ich habe kein Internet.
Ja, egal, ich werde es finden. Okay. Ich habe es mir notiert, wir werden uns Anfang März darüber unterhalten, sogar auf Tour, oder wahrscheinlich dann auf Tour. Du, es hat Spaß gemacht, es war mir wieder viel, viel, viel zu lang, aber irgendwie ist mir das auch mittlerweile wurscht.
Ja, ist lustig, ne? Werden wir mal uns, kann man noch kurz erzählen, darüber unterhalten? Vielleicht was
jetzt können wir alles erzählen.
Auf eine halbe Stunde zu kürzen. Ja. Die Konsequenz war, dass wir jetzt immer die Stunde knacken. Ja, du, ich schaue jetzt hier noch aus meinem 200 Quadratmeter großen Panoramafenster. Es schaut inzwischen in München sehr ruhig aus. Der 100 Meter hohe Baum vor meinem Fenster bewegt sich kaum. Das reimt sich auch, also können wir einen Podcast schöner aufhören. Nächste Woche gibt es die nächsten 8 Sounds meines 16 soundigen Gerätes hier. Und eine schöne Woche euch allen da außen.
Dito. Tschüss.
Tschö.
Das war der Hämatom-Beichtstuhl, der freakige Podcast der vier Himmelsrichtungen. Jeden Dienstag genau hier. Abonniert jetzt den Hämatom-YouTube-Channel, um keine Folge zu verpassen.